Wir wollen wieder den zweiten Timotheusbrief miteinander aufschlagen. Und ich lese uns nochmal vor von Vers 8 bis Vers 10. 2. Timotheus 1, die Verse 8 bis 10. Paulus spricht mit dem Timotheus, der in Ephesus zurückgelassen wurde und dort nun in der Gemeinde dient. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Bis hierhin lese ich uns es vor. Wir dürfen jetzt wieder die Fenster schließen. Es ist wirklich sehr kalt heute. Geht's? Oh, bitteschön. Ich bete noch am Anfang mit uns gemeinsam. Lieber Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir und durch dich zu unserem himmlischen Vater. Und wir danken dir für dein Wort und wir wollen dir dafür danken, Herr, dass du uns berichtest von deinem herrlichen Werk, welches du in deinem Sohn, den Mann Jesus Christus, vollbracht hast. Und nun, wenn wir es heute lesen und uns darüber Gedanken machen, bitte würde ich, dass du es doch gebrauchst, um unsere Herzen zu trösten, uns zu stärken, uns zu dir hin auszurichten, uns auch, Herr, anzuleiten, dir zu vertrauen ganz allein. O Herr, wir brauchen es, deine Hilfe, die Leitung durch deinen Geist. Nur durch dein Geist vermag Leben zu entstehen in Verbindung mit deinem Wort. So lass du heute, Herr, doch Leben auch bewirkt werden und stärke du uns in dir. In deine Hände lege wir uns jetzt auch zum Hören deines Wortes, auch zum Reden und bitte dich um deine Hilfe und Gnade. Amen. Amen. Die beiden Verse, die wir ganz besonders hier heute Morgen uns dran nehmen wollen, möchte ich gerne nochmal vorlesen, sind nur zwei Verse. Der Paulus wird vom Heiligen Geist dazu angeleitet, inmitten seiner Ermutigung und inmitten des Aufrufes an Timotheus über das große Rettungswerk Gottes zu sprechen. Und er sagt Folgendes: Gott ist gemeint, also mit er, Vers 9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Timotheus, als er diese Zeile gelesen hat, sich auch die Frage gestellt hat, wie kommt der Paulus jetzt darauf, gerade noch ruft er mich auf, erinnert mich daran, die Gnadengabe Gottes wieder anzufachen und auch eben mich nicht zu schämen meines Zeugnisses und nicht Furcht zu haben, denn der Herr hat mir keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und auf einmal redet er jetzt über das große Erlösungswerk Gottes. Was hat er auch dadurch mir zu sagen, der ich jetzt also in Ephesus mich befinde und dort in schwierige Umstände lebe und dem Herrn diene? Diese Frage wollen wir heute Morgen uns stellen, anstatt des Timotheus. Und wir überschreiben die Predigt ganz einfach mit Gottes große Errettung. Von der ist nämlich hier die Rede, von Gottes großer Errettung. Und zuallererst machen wir uns etwas Gedanken über den Plan, der hinter dieser Errettung auch steht. Es wird hier angedeutet und ganz klar erwähnt in Vers 9, heißt es, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes. Dieses Wort, welches hier steht und welches mit Vorsatz übersetzt wird, dieses Wort könnte man genauso auch übersetzen mit dem Wort Absicht, mit dem Entschluss. Also das Wort Entschluss könnte man einsetzen, den Ratschluss, die Entscheidung, der Vorsatz, Gottes Plan, sein Plan. Es ist ein großartiger Plan. Und es ist ein Plan, der auch in der Bibel entfaltet wird, der im 1. Mosebuch, im 3. Kapitel, auch zum ersten Mal erwähnt wird, der Plan der Erlösung. Und der aber, wie wir hier sehen, schon in der Ewigkeit geschmiedet wurde, denn schon vor ewigen Zeiten ist der Herr Jesus Christus uns gegeben worden. Oder wie es heißt, die uns, diese also Gnade, dieser Ruf, diese Errettung, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Dieser Plan, so muss ich jetzt vielleicht besser sagen, der vor ewigen Zeiten auch geschlossen wurde, und die Gnade, die uns vor ewiger Zeit gegeben wurde. Ein Plan, ein Plan, der im Leben von dem Timotheus jetzt auch offenbar geworden ist und ihm deutlich geworden ist, als er persönlich dem lebendigen Gott auch begegnete. Man könnte genauso gut es auf diese Weise ausdrücken, als Gott ihm begegnete. Dort in Galatien, wo er herkam, Derbe und Lystra, in den Ortschaften, wo er sich auch aufhielt, dort begegnete ihm Gott. Und Gott rief ihn, als er Paulus dort evangelisiert hat, auf seiner Missionsreise, und er hat also durch Gottes Wirken dann auch den Herrn Jesus Christus kennengelernt. Und dann hat er gelernt, diesen Plan für sich zu entdecken. Und er hat langsam sicherlich erst so ein klein wenig gelernt und hat das eine ums andere auch aufnehmen müssen, was auch in der Gemeinde dort erklärt und gepredigt wurde, und ist aber gewachsen. Und dann hat er also diesen Plan, diesen Heilsplan, diesen Rettungsplan des himmlischen Vaters, dass er seinen Sohn für ihn auch gesandt hat, um ihn zu erretten. Er hat ihn nicht nur erfahren in der Errettung, sondern auch als es weiterging, da kam auf einmal dann der Paulus und hat ihn als jungen Christen mit auf die Missionsreise genommen. Er hatte sich bewährt in der Gemeinde und wurde nun auch von dem Paulus also als Missionar mitgenommen, als Helfer, als Unterstützer, als Prediger, Verkündiger, als Zeuge Jesu. Das war Gottes Plan auch. Das war auch seine Bestimmung für den Timotheus. Und dann ging es weiter und an einem Tag hat der Paulus ihn in der Gemeinde in Ephesus zurückgelassen, als er weitergezogen ist, und hat zum Timotheus gesagt, dass er dort auch nach dem Recht schauen sollte, das Evangelium verkündigen sollte, helfen sollte, die Gemeinde aufzuerbauen. Und in der Situation befindet sich der Timotheus. Und jetzt aber müsst ihr euch das so vorstellen, es gibt ja oder gab so viele Baustelle dort in Ephesus. Im ersten Timotheusbrief kriegen wir das die ganze Zeit erklärt. Der Timotheus wurde dort in der Gemeinde von vielen Menschen auch umgeben, die ganz anders dachten. Die waren viel älter wie er und die haben ihn mehr oder weniger auch als jemand angesehen, dem er gar nicht so also zuhören musste. Und habe ihre eigene Idee und Gedanken gehabt und habe die auch ganz laut kundgegeben und habe ein Durcheinander veranstaltet dadurch. Und der Timotheus hatte es nicht leicht. Er hat darunter gelitten. Er hat sich gefürchtet. Er war da auch in einem Kampf gestanden. Und in dieser Situation erreicht ihn nun diese Nachricht. Gott hat einen Plan, er hat durch seinen Vorsatz uns auch den Sohn geschickt und ihn zum Retter gemacht und er hat mich errettet. Jetzt frage ich euch einmal ganz persönlich, habt ihr das erlebt in eurem eigenen Leben? Dass Gott euch begegnet ist, dass er euch gerufen hat, dass ihr sagt, oh ja, der Plan, das ist einer, den ich selber für mich auch habe erleben dürfen. Ich habe den Herrn Jesus Christus als mein Erretter erfahren. Er ist zu mir gekommen und hat mit seiner großen Gnade mich verändert. Nicht, weil ich etwas getan habe. Ja, das ist hier extra erwähnt. Er hat uns ja errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke. Nicht, weil ich in Vorleistung getreten bin, hat sich Gott mir zugewandt. Weil ich also jetzt gesagt habe, ich möchte glauben und jetzt hat Gott gesagt, oh, da ist jemand, der glauben will, den nehme ich an. Sondern er ist es gewesen, der aus seiner Gnade mich errettet hat und das, was ich als erstes nach meiner Wiedergeburt erlebt und erfahren habe, ist, dass ich auf einmal ganz und gar Jesus Christus vertrauen konnte und seinem Wort vertrauen konnte und ihn liebhaben konnte. Eine Frucht dieser Errettung. Das wird heute oft umgedreht, ne? Also, du glaubst und dann kann Gott dich retten. Gott kann dich eigentlich gar nicht retten, wenn du nicht glaubst. Also du musst zuerst glauben und dann musst du also wirklich zu ihm kommen und dann kann Gott dich retten. Das steht in der Bibel nirgendwo so. Niemand also kommt von ganz alleine zu dem Herrn Jesus Christus, wenn der Vater ihn nicht sieht. Aber dieser Vorsatz, diese große Rettungstat, die hält der Paulus dem Timotheus vor Auge. Und ich möchte sie euch heute Morgen vor Auge halten. Ihr steht in eurem Leben, wie ich in meinem Leben, in Auseinandersetzungen, Schwierigkeiten, Ängste, Kämpfe, egal was es auch immer ist. Und mitten in diese Umstände möchte Gott euch daran erinnern, möchte uns daran erinnern, weißt du denn gar nicht, dass ich mir ganz arg viel Gedanken über deine Errettung gemacht habe? Und dass ich mir also da mit ganz viel Weisheit auch selbst einen Plan entworfen habe und ihn ausgeführt habe, schon vor Ewigkeit her habe ich diesen Plan gehabt und habe ihn dann durchgeführt. Und nun bist du ein Bestandteil meines Ratschlusses, meines Planes. Sehe ich mich so? Das ist jetzt das, wo diese Botschaft uns in unserem täglichen Leben erreicht. Was sehe ich? Ich sehe eine Welt, die in Unordnung gerade ist. Ich sehe manchmal auch in mein eigenes Herz hinein und stelle fest, dass es durcheinander sein kann. Aber ändert das etwas an dem Ratschluss Gottes, den er vor Grundlegung der Welt getroffen hat? Ändert das etwas an dem Ziel, welches er für seine Kinder sich vorgenommen hat, den er seinen Sohn gesandt hat, um sie zu erretten und sie zu führen und zu leiten? Ändert das etwas an seinem Ratschluss? Gar nicht. Dieser Ratschluss ist ein Ratschluss, der unveränderlich ist. Und manches Mal ist es ganz gut, wenn wir uns daran erinnern, in der Psalme wird es mal beschrieben, im Psalm 33, Vers 11, ihr dürft es gerne mit mir aufschlagen, da wird es uns beschrieben. Psalm 33, Vers 11, ich lese es uns gerade mal vor. Da heißt es in folgender Weise, Psalm 33, Vers 11, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Und alles, was auch mit meiner Errettung zu tun hat, wo der himmlische Vater sich so viele Gedanken gemacht hat und in seinem Vorsatz, in seiner Herzensneigung nach seinem Wille einen Plan entworfen hat. Dieser Ratschluss bleibt bestehen. Er wird nicht verändert. Er hat Bestand. Das ist mein und dein Kampf das ganze Leben über, dass wir uns ja immer so vorkommen wie auf einem Schiff, welches durch Stürme hindurchfährt und dann also hin und her geschaukelt wird. Und mitten in der Welle sehen wir gar keinen Weg mehr. Wir sehen also auch gar kein Ziel mehr. Wir sehen auch gar keine Absicht mehr dahinter. Wir sehen gar keinen Plan dahinter. Wir fühlen uns, als würden wir hineingeworfen sein mitten in ein große Wirbelsturm. Und es gibt absolut gar keine Ausrichtung, kein Ziel, kein Plan. Das sind unsere Empfindungen, wenn wir so manches Mal durch die Woche gehen, am Arbeitsplatz, zu Hause. Nicht? Also alles läuft so durcheinander. Wir sind manches Mal ganz und gar durcheinander. Und diese Welt ist durcheinander. Und doch wird diese ganze Welt durch Gottes Ratschluss und Plan zu ihrem Ziel geführt. Im Großen und Ganzen, aber auch im Bereich seiner Kinder ganz besonders. Gottes Ratschluss ist einer, der also bleibt und der sich nicht verändert. Das ist gute biblische Lehre, an der ich mich halten kann. Das muss ich lernen, weil ich höre normalerweise viel mehr auf meine Gefühle, also meine Herzensstimmungen. Wenn jemand ein bisschen emotional ist, dann ist ja, wenn er in seinem Herzen, in seine Gefühle auch da durcheinander kommt, dann denkt er gleich, oh, es ist alles ganz, ganz problematisch. Aber es ist gar nichts problematisch. Gott hat noch nie Probleme damit gehabt, dieses ganze Universum zu lenken und zu leiten und zu führen. Wir haben oft Probleme, ihm zu vertrauen. Diesem Plan, diesem Entschluss, dieser Neigung, wenn der himmlische Vater gesagt hat, ich möchte sie nicht alle verloren gehen lassen. Ich möchte, dass mein Sohn kommt und Retter wird für alle, die an ihn glauben und ihm vertrauen. Und doch sind wir eben oft so, wie, jetzt will ich mal ein Beispiel sagen, damit ihr es verstehen könnt. Wir befinden uns in einer Situation wie die Astronauten, die 1969 als im Apollo-Programm zum ersten Mal ein Mondflug also geplant wurde. Und jetzt ist also in dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral diese große Saturn-Rakete, die also Apollo-Rakete, die ist also da auch aufgerichtet wurde mit ihrer verschiedenen Stufe. Riesig groß. Und am Tag ihres Abfluges sind die Astronauten dorthin gefahren worden. Armstrong und Aldrin und der dritte, wie hieß er noch, der dritte? Wie hieß der dritte Astronaut, der mit auf der Mondlandung dabei war, wisst ihr es? Niemand, ist auch nicht schlimm. Können wir ja nachlesen. Kann man heute alles googeln, bitte?
Michael Collins.
Collins, also gut. Jetzt stellt euch das mal vor. Also die kommen da an und werden da ausgeladen und oben, ganz oben war ja die Raumkapsel oben drauf gepackt unter eine ganze Stufe, Raketenstufe. Da sind sie dann hineingeklettert. So. Und jetzt also war eines für sie ganz arg wichtig, dass sie daran festgehalten haben, die Ingenieure, die das entworfen haben, diese Rakete entworfen haben, die haben einen Plan gemacht und dem können wir jetzt vertrauen. Wenn wir jetzt also mit unwahrscheinlicher Geschwindigkeit dort in die Luft geschleudert werden und ins All gebracht werden, dann fliegen wir nicht am Mond vorbei, sondern wir fliegen wirklich auf den Mond zu. Die haben sich schon nicht verrechnet, ne? Das musste die ja glauben, sonst hätte die doch gar nicht die Raumkapsel da auch betreten. Die musste Vertrauen haben in die Ingenieure, in ihren Plan, obwohl sie das selber gar nicht verstanden haben alles. Manches hätten sie vielleicht nachvollziehen können, aber ganz vieles haben sie doch gar nicht begriffen. Diese Rakete und die Zusammenhänge von dem Antrieb und die Knöpfe und alles und wie man was auch zu tun hat, das musste sie dann lernen. Aber sie musste sich darauf verlassen, wenn sie den Knopf triggert, dann geschieht wirklich etwas. Ja? So geht es uns. So ging es im Timotheus, als er in Ephesus in diesen schwierigen Lebensumständen seine Arbeit verrichtete. Dass er lernen musste, da ist einer, der hat sich ganz viel Gedanken gemacht, dass ich nicht verloren gehe. Und hat aus dem Grund sein eigener Sohn gesandt, um mich zu erretten durch seine Gnade, nicht weil ich irgendwas Tolles getan habe. Und der bringt mich jetzt weiter voran. Und der weiß genau den Kurs, auf dem ich sage jetzt nicht fliege soll wie die Astronauten, sondern gehe soll. Ne? Der weiß also ganz genau, was kommt. Der weiß ganz genau, was morgen und übermorgen kommt. Und er hat einen Plan Und diesen Plan, diesen Ratschluss, den setzt er durch und der ist unveränderlich. Da brauche ich keine Angst haben, da muss ich also jetzt nicht zweifeln, da muss ich jetzt nicht immer vor- und zurückrennen und denken, wird es alles gut gehen, sondern ich darf mich wirklich bei dem Herrn Jesus Christus auch hinsetzen und darf seine Hand ergreifen und es ihm zutrauen, dass er mich sicher himmelwärts führt. Aber das Vertrauen brauche ich schon. Das Vertrauen brauchte die Astronauten, als sie dann mit ungeheurer Geschwindigkeit in ihre Sessel da hineingedrückt wurde und diese Rakete da also anfing zu arbeiten und nach oben marschierte. Ne? Das war also zum Teil fürchterlich. Und dann ging es mitten in den Weltraum hinein. Niemand von denen war zuvor auf so einer langen Weltraumreise gewesen. Ne? Und haben sie den Mond umrundet und sind dann erst also wieder zurück und haben dann auf dem Mond die Landung gemacht. Noch nie hatte jemand vorher den Mond betreten. Es waren lauter solche Augenblicke, wo es ganz viele Situationen gab, wo sie sich jetzt auch gefragt haben, wird es gut gehen, können wir uns darauf verlassen, dass also bei der Landung, ne, die Mondkapsel, die Raumkapsel, dass die Füßler halt, das will ich es mal so ausdrücken, ne, dass das nicht alles dann nachher zusammenbricht. Ne, sie musste vertrauen. Sie konnte nicht aussteigen und selber schieben oder auch halten. Ne. Sie musste vertrauen. Ne. Und das ist das, was wir hier auch müssen. Wir können den Wagen nicht selber anschieben. Wir müssen dem vertrauen, der also nach seinem Ratschluss, nach seinem Vorsatz diesen Plan auch entworfen hat und auch ihn nun durchführt. Es ist ein zuverlässiger Plan, ein zuverlässiger Ratschluss. Seine Herzensneigung, sein Vorsatz, sein Entschluss, den muss man nicht anzweifeln. Es wird mal wunderschön im Jesaja Kapitel 25 auch erklärt. Das musste der Timotheus auch so für sich jeden Tag neu testen, wenn er also in den Tag hineinging, dass er sich immer wieder sagte, dieser Plan, den der Herr sich für mich und meine Errettung gemacht hat, ist ein zuverlässiger Plan. Dieser Vorsatz, diese Entscheidung, diese Absicht, darauf kann ich heute vertrauen. Das ist etwas, worauf ich heute auch selber bauen kann. Das sagt also in Jesaja 25, Vers 1, der Jesaja, O Herr, du bist mein Gott, dich will ich erheben, ich lobe deinen Namen, denn du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind zuverlässig und wahrhaftig. Zuverlässig, wahrhaftig, man kann da wirklich drauf bauen, nicht? Also das ist so wichtig, dass wir das lernen, auf seine Ratschlüsse zu bauen und ihnen zu vertrauen. Es ist zuverlässig, was er sagt. Ich kann darauf mein ganzes Leben gründen. Die Ratschlüsse, der Vorsatz, die Entscheidungen, die er trifft in meinem eigenen Leben, was er mich erfahren lässt, was ich erlebe, das ist gut, weil er gut und heilig ist. Das ist richtig, weil er wahrhaftig ist. Er lügt mich nie an. Wir alle, die wir hier sitzen, sind Lügner. Sagt die Bibel. Und das ist wahr. Wir alle sind Lügner. Kein einziger, der noch nie gelogen hätte. Wir alle sind Lügner. Nur ein einziger, der lebendige, dreieinige Gott, ist wahrhaftig. Er lügt mich nie an. Aber wir von unserer Seite aus haben damit die größten Probleme. Er ist zuverlässig, er ist wahrhaftig. Seinem Ratschluss kann ich vertrauen. Darf ich euch ermutigen, diesen Ratschluss, diesen Vorsatz, diesen Rettungsplan für euch etwas noch mehr zu studieren? Noch mehr sich darüber Gedanken zu machen? Noch mehr auch gerade weil ihr ihn dann betrachtet, ihn zu ergreifen für euch. Auf ihn will ich mich verlassen. Er ist mein Fels. Er ist meine Zuflucht. Er ist mein Retter. Er trägt mich durch die Zeit, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Nöte. Der Jesaja hat noch einmal mit anderen Worten es so aufgeschrieben, im 46. Kapitel, im 10. Vers sagt er, und das sind Worte, die nun Gott selber spricht, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das ist atemberaubend. Das Schwierige für uns ist, Abstand zu nehmen von unseren ganzen Ratschlüssen, die manches Mal uns im Weg stehen. Unsere ganze Idee und Überlegungen und Gedanken, die wir haben, wo wir selber gerne Gott spielen und auch denken, wir wissen, wie man diese Welt beurteilen muss. Wir wissen, wie wir über uns denken müssen, über andere denken müssen. Wir wissen, wie wir unseren Weg gehen können. Das ist oft das größte Problem, dass wir selber gerne Gott sein wollen. Und wenn wir da auch in der Richtung voranmarschieren, dann verlassen wir uns nicht mehr auf den Herrn und seinen Ratschluss. Wir lesen nicht in der Bibel, weil das, was da drin steht, der Ratschluss Gottes, ist ja für mich gar nicht so wichtig. Ich muss die Tageszeitung lesen, ich muss die Nachrichten in dieser Welt hören, damit ich informiert bin. Ich muss also wirklich auch wissen, was da in der Ukraine geschieht und in Türkei und in Syrien. Ich muss wissen, was unsere Bundesregierung alles so plant. Ne? Das ist wichtig und das kann dann dazu führen, dass wir also ganz große Probleme haben. Wir sind erfüllt mit Angst. Wir kommen ja gar nicht mehr zur Ruhe. Wie kann man in dieser Welt zur Ruhe kommen, wenn man nicht den Ratschluss des himmlischen Vaters auch verstehen lernt, erkennen lernt, ihm vertrauen lernt und auch bereit ist, ihm zu folgen. Mein Herr hat einen Weg, auf dem ich gehen darf, heute und morgen und bis in alle Ewigkeit. Darauf vertraue ich. Sein Ratschluss ist einer, der wahrhaftig ist, weil er schon am Anfang das Ende verkündet. Er bestimmt es auch. Wer bestimmt, was auf dieser Erde geschieht? Nicht der Putin, nicht der Biden, nicht hier in Deutschland der Herr Scholz, sondern Gott bestimmt, was auf dieser Erde wirklich geschieht. Er ist es, der nun der Regent ist und der als König auf seinem Thron sitzt. Sein Ratschluss ist ein herrlicher Ratschluss. Epheser Kapitel 1, Vers 11 wird es auch noch mal so ein bisschen zum Ausdruck gebracht, dieser Ratschluss. Und da kommen diese zwei Wörter zusammen, unseren Vorsatz und das andere Wort, was in der Bibel auch also als Ratschluss übersetzt wird, vielleicht noch mehr als Ratschluss übersetzt wird. Da heißt es in Epheser 1, Vers 11, in Bezug auf Christus, in ihm, also in Christus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz, Plan, Entschluss dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Manche, die erschrecke und sage, also das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Gott bestimmt alles, schrecklich. Also ich fände es viel schrecklicher, wenn Gott nicht alles bestimmen würde und der Satan bestimmen würde. Das würde ich wirklich schrecklich finden. Das würde ich schrecklich finden, wenn also der lebendige, dreieinige Gott nicht in der Lage wäre, sein eigenes Geschöpf zu bestimmen, zu leiten, zu führen, nach seinem Wohlgefallen, nach seinem Willen, wenn es ihm entgleitet und auf einmal der Satan Gott entgegentreten könnte und ihm sagen könnte, ich muss gar nicht tun, was du willst, sondern ich tue, was ich will und ich mache also mein Programm und ich zerstöre alles, was du bestimmt hast und dein Ratschluss, den tue ich also ganz und gar zunichte machen. Wenn das möglich wäre, das wäre wirklich schrecklich. Dann gäbe es also gar nichts mehr, auf das ich mich verlassen könnte. Dann wäre alles, alles unsicher. Aber dadurch, dass Gott durch seinen Ratschluss, durch seine Wille, durch seine Entscheidung die Dinge bestimmt, kann ich ruhig sein. Wer will mir Christus nehmen? Was soll ich mich denn grämen? Hab ich doch Christus noch? Gottes Ratschluss, der Fels der Ewigkeit. Durch ihn darf ich errettet werden. Ich wurde durch ihn errettet, ich werde durch ihn errettet und ich werde durch ihn errettet werden. Auch morgen und in alle Ewigkeit. Sein Ratschluss. Das ist nun das, was der Timotheus zu lernen hat. Da ist mein Tag, da ist mein Leben, das sind meine Nöte und meine Ängste. Und ich sehe durch diesen Nebel hindurch aber gar nicht Gottes Ratschluss. Das ist nicht immer möglich und oft sogar gewährt uns der Herr es nicht, dass wir es wahrnehmen können. Jetzt nicht sofort verstehen können. Nachher, im Nachhinein, kann man oft viel besser manches begreifen und erkennen. Aber deswegen heißt es auch in der Bibel, der Gerechte lebt aus Glauben und nicht, weil er selber alles sieht und wahrnimmt, versteht und begreift und aus dem Grund immer dann auch gleich auch sehen kann, was los ist. Wir sehen ganz vieles nicht. Wir verstehen ganz vieles nicht. Aber wir dürfen lernen, dem zu vertrauen, der alles sieht und alles versteht, der die Ursache für alles ist und der alles zu seinem Ziel führt und der uns durch seinen Ratschluss, durch seinen Vorsatz, seinen eigenen Sohn gesandt hat, dass er für unsere Sünde am Kreuz stirbt. Was für ein herrlicher Ratschluss und Vorsatz Gottes ist das doch. Haben wir einen Grund, uns Sorge zu machen, uns zu beklagen? Wir wollen ihm lernen zu vertrauen in den Augenblicken auch, wo wir nichts sehen und nichts verstehen. Wir wollen einfach nur unsere Hand ausstrecken und sie in seine Hand legen und ihm sagen, ich vertraue deinem Rat. Ich vertraue deinem Wort. Ich möchte vorangehen weiter. Das war das, was der Timotheus tun sollte. Ich möchte weiter vorangehen und möchte deinen Plan für mein Leben weiter kennenlernen. Du wirst mich leiten und führen und da auch an die Hand nehmen. Das wird er auch bei uns tun, so wie er es beim Timotheus eben auch getan hat. Ich habe mich jetzt bei meinem ersten Punkt recht lange aufgehalten, aber ich möchte doch auch noch ein weiterer Punkt mit hinzufügen, der hier aus unserem Text heraus sichtbar wird bei der großen Errettung Gottes, von der hier die Rede ist, gibt es einen heiligen Ruf. Und der wird uns hier in Kapitel 1, Vers 9 auch geschildert. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Gott, der ruft, ist heilig. Aber sein Ruf selbst, auch wenn er an uns ergeht, ist einer, wo wir seine Heiligkeit wahrnehmen. Ich möchte einmal ein Beispiel nehmen aus dem Leben des Mose, wo er den Herrn schon auch hat kennenlernen dürfen und trotzdem genau so diesen Ruf als heiliger Ruf für sich entdecken lernen musste oder auch verstehen lernen musste, auch erfahren durfte. Da gibt es in 2. Mose 3 diese ganz bekannte Stelle, wo der Mose die Schafe hütet und nun begegnet ihm der lebendige Gott. Da heißt es in 2. Mose 3, ihr dürft es entweder mit Aufschlag oder sonst hört er einfach zu, ab Vers 2, da erschien ihm, also Mose, der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mit einem mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da sprach Mose, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Gott ruft ihn hier ja auch, das Volk Israel aus Ägypten herauszuführen, Vers 10, so geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels aus Ägypten führst. Das ist ein Beispiel von diesem heiligen Ruf. Dieser heilige Ruf ist der Anfang aller Dinge, wo ein Mensch durch Gottes mächtiges Wort und das Wirken des Heiligen Geistes zum Leben gebracht wird, erweckt wird, wiedergeboren wird. Na? Mein Geist, sagt der Herr Jesus Christus, der ist es, der lebendig macht. Und das ist genau auch was da geschieht, Gottes heiliger Ruf. Aber auch im Leben eines Christen kann dieser Ruf, so wie hier bei dem Mose, ergehen. Und nun wird er gerufen und er erfährt diesen Ruf als einen, wo er dem heiligen, lebendigen Gott ganz neu begegnet und wo er auch lernt, ihm zu folgen. In dem Dienst, den Gott ihm auch geben wollte. Das war genau das, wo nun auch der Mose seine Lebensbestimmung bekommen hat, was nun auch sein Auftrag für die nächsten 40 Jahre sein sollte und auch da von ihm geführt wurde. Wisst ihr, wie wichtig es ist für euer Leben, ob ihr nun wie der Mose schon 80 Jahre alt seid oder noch jünger 20, 30 Jahre oder 15 Jahre, wie wichtig es ist für euer Leben, dass ihr Gottes heiligen Ruf wahrnehmt, dass ihr, wenn ihr vorangeht, wisst, es ist sein heiliger Ruf, der mich errettet hat, der mich aber auch bestimmt hat, ein Werk zu tun, welches er zuvor für mich bereitet hat, dass ich darin wandeln kann, ein Weg und ein Werk. Bitte macht es nicht, dass euch die Welt sagen kann und die Welt euch bestimmen kann, was ihr nun auch tun sollt. Diese Welt hat kein Recht, euch als Geschöpfe Gottes in die Hand zu nehmen und zu sagen, du musst nur aus diesem einen Grund leben, das zu tun, was wir dir sagen. Der Einzige, der ein Recht hat, euer Leben zu bestimmen, es zu leiten, zu führen und zu lenken, ist der lebendige Gott. Er hat euch geschaffen. Er hat euch eure Seele gegeben und er hat euch euren Leib gegeben. Und er allein hat das Recht, euch zu rufen und euch zu sagen, du gehst jetzt dahin und tust genau dies, was ich dir selbst auch sage und wozu ich dich beauftrage. Das ist etwas, was jeder Mensch für sich lernen muss. Und wenn er das nicht lernt, dann gibt er sein Leben hin für diese Welt und den Fürst dieser Welt. Und der Fürst dieser Welt sagt ihm, ich gebe dir alle Reiche in dieser Welt. Du musst mich nur anbeten. Ich gebe dir alles. Ne? Das sagt er. Das hat er am Herrn Jesus Christus auch gesagt. Ich gebe dir alle Reiche auf dieser Welt, also Reichtum, alles. Ich gebe dir das. Du musst mich nur anbeten. Das ist das, was die Welt heute macht. Sie greift nach deiner Seele. Und sie sagt dir, du musst tun, was ich dir sage. Ich werde bestimmen, was du tust. Ich sage dir, wie du deinen Sonntag verbringen sollst. Ich sage dir, wie du den Montag, den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag, den Freitag, den Samstag verbringen sollst. Ich bestimme dein Leben. Ja. Und der nun nicht mit dem lebendigen Gott lebt, den Herrn Jesus Christus kennt, der lässt sich bis zu seinem Ende seines Lebens, lässt er sich von dieser Welt bestimmen. Und der Fürst dieser Welt sagt ihm, bis zum Ende sollte Gott gesagt haben, ach, verlass dich doch ja nicht auf sein Wort. Alles Lüge. Sein heiliger Ruf, habt ihr ihn gehört? Folgt ihr ihm? Geht ihr ihm hinterher? Es ist ein wirksamer Ruf. Die, die er ruft, so heißt es im Römerbrief Kapitel 8, Vers 30, die, die er in diesem heiligen Ruf ruft, die sind es auch, die er rechtfertigt, die er verherrlicht. Römer 8, Vers 30, könnt ihr das selber auch nachlesen. Ich lese es euch vor. Da steht es auch beschrieben von dem Paulus, da heißt es, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Wirksamer Ruf. Und dieser Ruf führt zu einem Leben für Gott, für den Herrn Jesus Christus. Das ist, was der Paulus hier auch mit diesen Versen ganz neu dem Timotheus aufs Herz legen will. Weißt du eigentlich um die Bedeutung deines Lebens? Gott hat dich errettet. Gott hat dich mit einem heiligen Ruf berufen, nicht nur in dem Augenblick, als er dich errettet hat, sondern er hat dir auch einen Auftrag gegeben. Erinnere dich an deinen Auftrag, Timotheus. Erinnere dich an die Bedeutung deines Lebens, welches du hast, weil Gott dir dieses Leben gegeben hat, mit dieser Bestimmung ihm zu dienen. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, mitten in den ganzen Schwierigkeiten, in denen du dich befindest. Können wir uns daran erinnern? Was ist die Bedeutung unseres Lebens? Was ist unser Dienst? Haben wir das noch so in unserem Herzen? Gott hat mich gerufen, aus dieser Welt heraus ihm zu dienen. Ob ich jetzt am Arbeitsplatz für ihn lebe und arbeite und ein Zeugnis bin, ob ich jetzt zu Hause in der Familie lebe und dort ein Zeugnis bin, egal wo auch immer, Gott hat mich berufen, um für ihn zu leben, durch ihn zu leben, zu seiner Ehre zu leben. Ich habe einen heiligen Ruf vernommen von einem heiligen Gott und er hat mich auf einen Weg gebracht, wo er mich weiterführen möchte und leiten möchte. Merkt ihr das? Seht ihr das? Nehmt ihr das wahr? Im Epheserbrief musste Paulus die Geschwister, denen er ja hier im 2. Timotheusbrief ja auch schreibt, aber dieser Brief war ein bisschen früher, der Epheserbrief, da muss er sie erinnern, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Man kann manches Mal in seinem Leben, und das geht uns allen nur so, das vergessen, warum lebe ich überhaupt? Was ist der Sinn meines Lebens? Was sind die Antworten dieser Welt? Was ist der Sinn deines Lebens? Deine Familie, die Arbeit, Hobbys. Die Welt, die Gott nicht kennt, hat keine andere Antwort. Es gibt für sie keinen anderen Sinn. Aber wenn ich ein Christ sein möchte, wenn ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, dann ist eigentlich mein Lebenssinn ein ganz klarer. Ich bin berufen, Jesus Christus zu folgen. Niemals mehr zurück. Ich bin entschieden, wie heißt das Lied? Ja, niemals zurück. Meine Berufung. Denkt daran. Lasst euch nicht von dieser Welt vergewaltigen. Was auch immer sie vorhat mit euch und eurem Leben, mit euren Gedanken, mit euren Zielen, der, der euch berufen hat mit seinem Ruf, der soll euer Leben bestimmen und es führen und leiten. Ein heiliger Ruf. Nun, es ist nicht nur ein heiliger Ruf, es ist nicht nur ein wunderbarer Plan, sondern es ist auch in dieser großen Errettung Gottes ein Erretter. Und der wird uns auch geschildert. Das Erste, was uns geschildert wird von diesem Erretter, ist, dass er erschienen ist. Der Plan für unsere Errettung wurde schon vor ewige Zeiten geschmiedet, vom himmlischen Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist, von dem dreieinigen Gott. Aber jetzt ist er erschienen. So steht es in unserem Text. Er hat uns hier errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde, die jetzt aber offenbar geworden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus. So sagt es der Paulus im Titusbrief, der ja auch in dieser Zeit dann geschrieben wurde. Die Gnade ist erschienen. Und damit erinnert er auch den Timotheus. Weißt du, Timotheus, ich weiß, dass du in ganz schwierige Umstände auch dich befindest. Aber der Herr Jesus Christus ist erschienen. Du darfst zu ihm kommen, er lebt. Du darfst also ihm alles bringen. Er ist da und er ist der, der wirklich auch rettet. Das wird hier auch erklärt. Und genauso gesagt, er wird hier als Retter vorgestellt. Unser Retter, Jesus Christus, Vers 10. Was auch immer jetzt deine Not ist, vertraue ihm und seiner Errettung. Die beiden Wörter, Jesus Christus, dieser Name, ganz viele Menschen auf dieser Erde ist gar nicht bekannt, was die Bedeutung dieses Namens ist. Und leider auch manchem Christisches gar nicht bekannt. Ja. Jesus, der Herr ist der Retter oder die Rettung ist des Herrn. Christus, der von Gott gesalbte, beauftragte, Auserwählte und Erkorene. Was hast du gerade für Probleme? Was plagt dich gerade? Was ist es, was dir schlaflose Nächte bereitet und dein Herz quält? Ist es etwas, wo der Herr Jesus Christus keine Kraft hätte, dir beizustehen? Ist es etwas, wo du sagen müsstest, nein, ich muss mich hier an die Welt wenden, weil mir Gott gar nicht helfen kann? Ist es etwas, wo du sagen müsstest, der Herr Jesus Christus kennt gar nicht meine Lebensumstände, er weiß gar nicht, was in meinem Herzen vorgeht? Oh doch, das weiß er sehr wohl. Und aus diesem Grund ist er gekommen, um Verlorene, um Sünder zu erretten. Um ihnen beizustehen. Und es wird immer so bleiben bis zum Ende unseres Lebens hier auf der Erde. Wir empfinden es immer wieder genau in dieser Weise. Wir wissen nicht, wie der Tag zu bewältigen ist. Derjenige, der glaubt, aus seiner eigenen Kraft leben zu können, das ist derjenige, der noch gar nicht begriffen hat, in welcher Lebenssituation er sich befindet. Und wie sehr er von in allem von Jesus Christus abhängig ist. Der Atem, den er einatmet, der Odem, den wir erhalten, den Lebensatem, kommt von Gott. Wir sind in allem von ihm abhängig. Und nun das aber auch zu lernen, er ist der Retter. Der Vater weist immer wieder auf den Sohn. Ihr werdet in eurem Leben, ihr junge Leute, ihr werdet viele christliche Botschaften hören, wo also gar nicht auf Jesus Christus hingewiesen wird. Und ich möchte euch es aufs Herz legen, prüft immer eine Botschaft von der Seite her, dass ihr das euch fragt, wird uns hier der Erlöser vor Auge gestellt? Wird Jesus Christus als Retter verkündigt, das Evangelium verkündigt? Oder kriegen wir nur gesagt, tu das und dann wird es geschehen? Und Gott, ja, der liebt dich sowieso, egal wer auch du bist und was du tust. Es ist seine Aufgabe zu vergeben. Er kann gar nicht verurteilen. Es gibt keine Hölle. Das kriegt ihr heute en masse auch in viele unterschiedliche Kanäle zu hören. Aber niemand vermag in den Himmel zu kommen, es sei denn, er ist errettet durch das vergossene Blut des Herrn Jesus Christus. Und nun gilt es für mich, diesem Retter zu vertrauen. Er hat dem Tod die Macht genommen, er hat Leben und Unvergänglichkeit gebracht. Unvergänglichkeit. Das ist so eine Sache, nicht? Also ich vergehe doch. Nicht? Meine Haut, die wird runzlig. So. Meine Organe werden schwächer. Meine Augen, meine Ohren, die hören auf, richtig zu funktionieren. Meine Kraft lässt nach. Selbst mein Gehirn hat manchmal Aussetzer. Das erlebt man, je älter man wird, immer öfter. Und wenn ich jetzt also nur dieser Welt vertrauen würde, würde ich davon leben, dass ich sage, jetzt muss ich zum Arzt gehen, da muss alles wieder richten. Und jetzt mache ich eine Kur und jetzt mache ich diese Behandlung und jene Behandlung und dann wird alles wieder gut. Also die Werbeangebote, die man zum Teil im Fernseher oder auch anderswo mitbekommt, die sind genau in diese Richtung. Nicht? Also du musst nur das einnehmen und dann wird alles wieder gut. Aber es wird alles nur wieder gut durch den Herrn Jesus Christus. Im Petrusbrief heißt es einmal so wunderschön, damit möchte ich eigentlich auch abschließen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also, mag mein Leib vergehen, der Herr gibt mir einen neuen Leib, einen Auferstehungsleib. Mag diese Welt zusammenbrechen, der Herr erneuert sie. Habt ihr Hoffnung, dass die Klimaretter das Klima retten werden und die Friedensaktivisten uns Friede bringen können? Das ist also etwas, wo heute ganz viele Menschen auch darauf hoffen. Aber kein Klimaaktivist vermag das Klima zu retten und kein Friedensaktivist kann wirklich Friede bringen. Der Einzige, der König des Friedens, es ist unser Herr Jesus Christus. Und der das Klima in seine Hände hält, der die Winde über die Erde führt, den Regen auch ergehen lässt, Blitze und Donner, das ist der Herr. Er macht das Wetter. Vertraue wir ihm. Lasse wir uns doch ganz neu einladen, ihn als den Erlöser, der den Fluch nun auch auf sich genommen hat, damit wir seinen Segen auch erfahren dürfen, dass wir diesen Segen in unserem Leben auch im Glauben ergreifen. Ne? Dass wir es so machen, wie wir in den schönen Liedern, die wir gesungen haben am Anfang, auch ausleben. Wir erwarten alles vom Herrn, nichts von dieser Welt. Was kann diese Welt mir geben? Aber mein Herr, er ist der, der mir ein unverweltliches Erbe gegeben hat. Er hat Leben und Unverweltlichkeit, wie es auch heißt, 2. Timotheus 1, Vers Unvergänglichkeit also gebracht. Ich möchte euch einladen, ihm zu vertrauen. Egal, welche Umstände ihr gerade habt, egal, was für Nöte in eurem Herzen sind, vertraut ihm, geht mit ihm weiter voran, vertraut seinem Plan, seinem Ratschluss. Auch wenn er nicht versteht oder wenn ihr vollkommener anderer Meinung seid. Wenn ich mir nur vorstelle, dass große Wissenschaftler, die jetzt mit Nobelpreisen bestückt worden sind, am Ende ihres Tages dem ins Angesicht schauen müssen und bekennen müssen, all meine wissenschaftliche Theorien sind vollkommener Unfug gewesen. Ich habe dafür einen Nobelpreis bekommen, aber am Ende ist er gar nichts wert, weil ich dem Ratschluss Gottes nicht vertraut habe, seinem Wort nicht geglaubt habe und dachte, ich wüsste es besser. Möge der Herr uns davor bewahren. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam noch beten und still werden. Herr Jesus Christus, wie wenig verstehe wir von der Weltregierung, so wie du sie durch die ganze Jahrtausende hindurch geführt hast. Wie wenig verstehe wir von dem Wetter, die Winde. Wissenschaftlich sind sie ja wirklich auch ein Wunderwerk. Wie wenig verstehe wir von diesem Leben, von unserem eigenen Herzen. Von den Wegen, auf denen wir gehen wollen oder sollen. O Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen wirklich deine Rettung. Wir brauchen deinen Rat. O, wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Weisheit. Wir brauchen dein Erbarmen. Steh uns bei, Herr, dass wir lernen, dir zu vertrauen. Dass wir lernen, dir zu folgen. Dass wir lernen, unser Leben von dir her und deinem Ruf zu verstehen. Jesus, dir nach, weil du rufst. Ja, Herr, bring du uns so auch in die neue Woche. Amen.